Wir haben die Grundlagenforschung, die wir brauchen, die ist wichtig für den Erkenntnisgewinn. Und dann haben wir die angewandte Forschung. Und die findet nicht nur in den Instituten statt, die findet auch in den Garagen und in den Firmen statt. Und Gründerzeit heißt, dass wir die Dinge, die große Chancen haben, da rausholen und Nutzen stiftend zu den Bürgerinnen und Bürgern bringen, indem wir neue Industrien machen, neue soziale Innovationen machen, Bildung verbessern, you name it, ne? Die Gesundheit verbessern. BioNTech und CureVac, was haben die denn gemacht? Die haben viele Leben gerettet und viel Geld verdient, großen volkswirtschaftlichen Nutzen gestiftet. Das ist so eine Translation. Davon müssen wir nicht eine haben, sondern 20. Und das ist die Gründerzeit 2.0.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, wie immer in der ersten Folge des Jahres, Rafael Laguna de la Vera, der Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen. Rafael wird uns quasi traditionell ein Update geben, wo die Sprint gerade steht. Wir schauen natürlich auch ein bisschen zurück auf das vergangene Jahr. Aber vor allen Dingen gucken wir, und so gehört sich's ja auch für eine Innovationsagentur, nach vorne. Was hat die Sprint auf dem Zettel für 2025 folgende? Danke, Rafael, dass du dir wieder die Zeit nimmst.
Hallo, Thomas.
Schauen wir doch erstmal nach vorne. Was sind denn aus deiner Sicht die drei wichtigsten Aufgaben für die Bundesagentur jetzt für 2025?
Uns weiterentwickeln und unseren Job vergrößert und stärker tun, glaube ich. Wir sind ja jetzt befreit durchs Freiheitsgesetz in der Lage, endlich so zu arbeiten, wie wir es schon immer wollten. Noch nicht ganz perfekt, aber ziemlich gut. Wir haben das jetzt dieses Jahr schon implementieren können, davon einfach mehr zu tun, denn es funktioniert einfach fantastisch. Da werden wir nachher noch ins Detail gehen, denke ich. Das Zweite ist, naja, wie wir alle wissen, wir bekommen eine neue Regierung. Das ist für uns immer eine große Veränderung. Ich durfte das jetzt ja schon einmal erleben. Alles Eingegroovte sozusagen verändert sich. Werden wir auch noch drüber reden. Man lernt neue Leute kennen, mit denen man was zu tun hat. Wir geben den zukünftigen Regierenden viel Input, was wir glauben, was richtig sein sollte. Damit verbringen wir im Augenblick intensivst unsere Zeit und das dann auf die Straße zu bringen, das wirklich passieren zu lassen. Das wird sicherlich eine der großen Aufgaben im nächsten Jahr für uns sein. Ansonsten inhaltlich, technologisch ist wahnsinnig viel los. Das werden wir, denke ich, auch vertiefen noch. Da können wir mal ein bisschen detaillierter drüber reden, weil das ist natürlich das, was alles wirklich spannend macht. Das andere ist ja nur das Beiwerk.
Und damit fangen wir dann auch direkt an, ne? Also Technologietrends, du sagst, es ist viel los. Technologietrends, wie der Begriff Trend ja sagt, sind ja schon etwas, was sich entwickelt. Und, ne? Und wahrscheinlich gibt es ja nichts komplett Neues, wo wir jetzt gerade drauf gucken. Oder doch? Oder auf welche Trends gucken wir schärfer, intensiver als in den letzten Jahren?
Ja, es ist ja erstaunlich, wie alt manche Technologien sind, bis sie dann schließlich ihre Wirkung entfalten. Und ich glaube, viel von dem erleben wir gerade. In aller Munde ist natürlich AI, ich nenne es mal amerikanische Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, die seit 80 Jahren existiert, Perzeptron und so weiter. Und irgendwie gab es immer mal wieder so einen kleinen Boom und dann war er wieder weg, dann gab es eine Eiszeit, aber jetzt hat es gekracht offensichtlich. Jetzt ist was passiert, wo etwas entstanden ist, was AI leistet, was wir vorher so nicht leisten konnten. Aber da stoßen wir auch schon wieder an die Grenzen. Wir haben jetzt gesehen, dass einfach mehr Hardware draufschmeißen auf die Modelle nicht funktionieren wird. Die Hardware-Dimension und der damit verbundene Stromverbrauch ist crazy. Jetzt wird ein Rechenzentrum geplant, wo gleich 3 AKWs daneben stehen müssten, um den Energiebedarf zu lösen. Aber wir haben auch irgendwie das Internet leer gesaugt an Daten. Das heißt, die sogenannten Datenmodalitäten müssen neu erfunden werden. Wir brauchen andere Daten, damit wir die Modelle überhaupt noch weiter verbessern können. Und das ist vielleicht auch schon das erste konkrete Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir nennen das New and Alternate Path to AI, das heißt neue und andere Wege zur großen Intelligenz, zur Verbesserung der Systeme. Das findet sowohl im Algorithmischen statt. Viele wissen gar nicht, dass wir in Deutschland und Europa sehr stark vor 30 und vor 20 Jahren die Grundlagen der Technologien entwickelt haben, die jetzt die großen Sprachmodelle ermöglichen. Diese WissenschaftlerInnen gibt's aber heute auch noch und auch neue. Die komplett neue Algorithmen, die nichts mehr mit den mittlerweile klassischen Transformer-Modellen zu tun haben und den multimodalen Modellen, die wir haben, sind in der Entwicklung, entstehen. Und wenn da ein Durchbruch gelingt, dann knallt's. Und das wird ein Riesensprung werden. Wir brauchen jetzt unendlich viele Daten, um die Modelle zu trainieren. Ne, sie gackern auch im Wesentlichen ja nach, was sie aus den Daten sich rausgesaugt haben. Das feintunen wir. Ne. Jetzt bauen wir Agenten, ne, die ein bisschen spezialisierter sind. Wir machen neue Datenmodalitäten. Aber was wir vor allen Dingen brauchen, ist ein Algorithmus, der näher an die Art kommt, wie unser Gehirn arbeitet. Da sind wir noch weit von entfernt. Aber auch auf der Hardware-Seite passiert viel. Wir haben ja vor vielen Jahren mitentwickelt am European Chips Act. Das haben wir getan, weil wir gesehen haben, dass es komplett neue Rechnerarchitekturen nicht nur braucht, sondern sogar gibt. Und viele davon werden hier entwickelt. Alle kennen den Quantencomputer. Der Quantencomputer ist eigentlich nur ein Analogcomputer einer speziellen Art. Es gibt aber auch andere Analogcomputer. Es gibt sogenannte neuromorphe Computer, die schon näher an die Art, wie das Hirn arbeitet, rangehen. Es gibt In-Memory Computing, die Speicherung und das Rechnen auf einer Zelle sozusagen tun. Im Augenblick verbrauchen wir 90% des Stroms, um Daten zum Rechner, zum Rechenkern zu übertragen und wieder zurück. Das braucht man dann nicht mehr. Und damit kann man dann auch neuromorphe Rechner bauen, weil unsere Neuronen sind so ähnlich, die rechnen und speichern gleichzeitig, ne, mit der Art, wie sie arbeiten. Da sehen wir Durchbrüche in der nächsten Zeit. Da wird was passieren. Und wenn es passiert, wird es garantiert ein Sprung.
Was macht dich optimistisch, dass Europa diesmal diesen Sprung mitbestimmt? Beim letzten Mal, ne, also bei den Foundation Models, über die du gerade gesprochen hast, hat ja Europa zwar Algorithmen in der Wissenschaft mitentwickelt, aber dann natürlich die Umsetzung komplett verschlafen. Warum wird es diesmal anders sein?
Zum einen, weil die damals schon beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diesen Schmerz nicht nochmal erleben wollen. Ich glaube, die haben viel gelernt. Ich könnte jetzt ein paar Namen sagen, das tue ich mal nicht, die sich auch schon sehr laut geäußert haben zu dem Thema, ne, dass das ja eigentlich gemein ist. Aber vielleicht haben die sich's auch in ihrer Professur etwas zu gemütlich gemacht. Und das ändert sich. Die gründen jetzt Firmen, die gehen raus. Wenn man in die Institute schaut und die Netzwerke wie Alice, die gebildet worden sind, die sind schon alle wesentlich unternehmerischer aufgestellt. Zweitens, naja, weil wir da sind, sage ich mal ganz unbescheiden, weil wir halt Geld da reinbringen können, Programme aufsetzen können, weil wir den Staat motivieren können, mehr da rein zu gehen. Und das tun wir ja auch schon ganz konkret, auch schon seit einigen Jahren, dass wir großes Geld in diese Projekte reingeben. Ja, und drittens, weil, glaube ich, jeder jetzt gemerkt hat, dass die AI alle Industrien verändern wird. Alles, was wir machen. Es wird auch die Gesellschaft verändern. Wir sind schon davon betroffen. So, wenn wir da nicht mitspielen, ne, dann ist es ja nicht nur in dem Segment vorbei, sondern in allen anderen auch. Ne, deswegen gibt es eine sehr hohe Aufmerksamkeit, eine hohe Aufnahmebereitschaft für diese neuen Technologien. Das heißt, der Markt ist schon dafür da. Also das heißt, wenn wir morgen jetzt diese neuen Dinger erfinden würden und das, was heute 3 Atomkraftwerke braucht, läuft in deiner Hosentasche, ne, dann würde, oder auf dem Roboter oder so, ich glaube, die Anwendungen, die kann man gar nicht aufzählen, das sind zu viele. Ne? Das heißt, der Markt ist quasi instantan da, sobald die Technologie da ist.
Plus, du hast dann eben den Sprung in Richtung allgemeine KI, also Artificial General Intelligence, wo dann plötzlich eben weniger die Korrelationen eine Rolle spielen, sondern die Maschinen tatsächlich die Kausalitäten ähnlich verstehen wie das menschliche Gehirn, oder?
Genau, weil die jetzigen Maschinen haben ja zum Beispiel kein Wissen über die Physik oder die Mathematik oder über Logik. Das sind Sprachmodelle. So, wenn wir das koppeln mit, ne, mit neuartigen Algorithmen, wird schon viel dran gearbeitet, da erzähle ich nichts Neues, dann passiert was, weil die plötzlich ein Allgemeinverständnis entwickeln, was sie nicht jetzt haben. Ist das dann schon allgemeine Intelligenz? Keine Ahnung, aber wir kommen dem immer näher. Jetzt fühlt es sich ja manchmal schon an, wenn man sich mit den Dingern unterhält, als wäre es schon da, ist aber nicht, das wissen wir. Aber andererseits, wer sagt uns denn, was in unserem Hirn los ist und wie wir zu unserer allgemeinen Intelligenz gekommen sind? Wenn es sich so verhält, als hätte es allgemeine Intelligenz, dann ist es allgemeine Intelligenz. So rum würde ich es mal formulieren. Und dem werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren erheblich näher kommen.
Wir beiden könnten jetzt wahrscheinlich 1 bis 2 Stunden in den Salzminen der IT und der KI verbringen. Was sind die anderen Trends, die du eben schon angedeutet hast, wo wir jetzt als Agentur genauer hinschauen?
Also Energie ist, glaube ich, so ein wichtiges Thema. Darüber haben wir ja, glaube ich, jedes Jahr hier geredet. Ne? Vater aller Sprunginnovationen. Ne? Es ist Energie im Überschuss, grün, überall verfügbar. Too cheap to meter war das Schlagwort, haben wir ja auch in unserem Buch erwähnt. Da bleiben wir natürlich dran. Aber es passierte halt auch mehr. Wir haben mehr Projekte. Ne? Wir haben ja angefangen auf der einen Seite mit der laserbasierten Kernfusion, der sogenannten Trägheitsfusion. Da werden jetzt die Laser gebaut und die kommen bald zum Einsatz. Und dann wissen wir mehr. Und dann muss im Grunde genommen ein Lasertestzentrum gebaut werden mit vielen hundert Lasern. Das kostet dann auch schon mal gerne eine Milliarde, wenn das passiert. Da sind wir jetzt schon dran zu überlegen, wie kriegen wir sowas finanziert. Und danach kommen dann hoffentlich die Kraftwerke. Also es ist schon relativ konkret. Wir schauen uns aber auch die neuen plasmabasierten Fusionsansätze an. Da gibt es ja auch Startups in Deutschland, ne, die Gauss Fusion, Proxima Fusion, die alle auf dem Wissen, was wir mit dem hervorragenden Wendelstein, ne, dem Stellarator erzielt haben, aufbauend jetzt die Kommerzialisierung vorantreiben. Mit tollen Leuten auf beiden Seiten, sowohl wissenschaftlich als auch unternehmerisch, was total wichtig ist, mit tollen Partnern hinten dran und selbst die Venture-Szene ist da jetzt eingestiegen, obwohl klar ist, dass das nochmal mindestens 15 Jahre dauert, bis das Kraftwerk steht. Trotzdem machen die mit und wir können das begleiten. Auf dem anderen Ende des Spektrums unser Hochwindrad, das berühmte mit dem 300 Meter Nabenhöhe, steht dann hoffentlich Ende des Jahres, ne, nachdem wir alle behördlichen Probleme gelöst haben. Das ist, da stehen wir uns gerne ja mal selbst im Weg, wird es jetzt einfach gebaut und dann kann man sich das angucken.
So hoch Herkulesaufgabe, Martin Schumel. Das Ding seit Jahren technisch ausgereift, regulatorisch leider nicht.
Regulatorisch leider nicht, aber wir achten ja immer drauf, dass wir es auch industrialisiert kriegen. Ein Prototyp bauen ist schwierig genug, gar keine Frage. Martin verbringt jetzt viel Zeit damit, dass er sich überlegt, wie kriegen wir es industrialisiert, damit wir es groß in die Welt bekommen. Wir haben einen tollen Partner mit der GIKON, dem Professor Großmann, gefunden, nachdem der Horst Bendix ja leider verstorben ist. Der hat die Ideen wahnsinnig gut weiter industrialisiert, weil es stark vereinfacht hat und verbilligt hat. Es muss ökonomisch funktionieren und Martin ist hinten dran. Also ich bin mir sicher, dass wir das Ding in die Welt kriegen. Es wird seinen Nutzen stiften, weil wir es als zweite Etage in die Windparks bauen können. Das ist mal was, wo ich sage, das ist wahrscheinlich das erste Teil, wo wir sehen, ne, so hier passiert so richtig was. Ist natürlich irgendwie nicht ganz so hot im Sinne von Zukunftstechnologien wie Fusion, ne, aber auf der anderen Seite, wenn man mal davor steht, sieht man das vielleicht auch anders. Das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend.
Und es kommt früher als die Fusion.
Es kommt früher, genau. Und zwar sehr viel früher. Ich werde ja oft gefragt oder auch beschimpft, jetzt hast du so viel Geld ausgegeben, wo ist denn deine erste Sprunginnovation? Dann sage ich immer, hey Leute, es dauert 10, 15 Jahre. Bei dem Ding hat es dann halt nur 6 Jahre gedauert oder 5. Das ist ja auch mal was. Nehmen wir auch mit. Es gibt aber auch neue Sachen, über die wir noch nicht viel gesprochen haben. Thema Umwelt natürlich, Stichwort Atommüll. Also wir haben viel über Mikroplastik gesprochen, was wir dort tun, das läuft auch ganz hervorragend. Da haben wir ja auch einen richtigen Hypo am Werk, der uns da vorantreibt. Ein anderes Thema ist, wie kriegen wir den Atommüll weg, weil wir haben keine Lösung. Schon die Planung zur Entfernung von Atommüllbehältern in einem Speicher, den wir haben, kostet 5 Milliarden die Planung. Ich weiß gar nicht, wie man 5 Milliarden für eine Planung ausgeben kann, aber scheinbar geht das. Es gibt aber eine Technologie namens Transmutation, die sehr umstritten ist. Aber ehrlich gesagt, wir können nicht erkennen, warum das physikalisch nicht gehen sollte. Ist eigentlich in Anführungszeichen nur noch ein Engineering-Problem. Aber man muss es halt machen. Und den Atommüll dann von einer Halbwertszeit von Millionen von Jahren auf 300 runterzukriegen und so als Nebeneffekt noch seltene Rohstoffe zu produzieren für die Medizin, aber auch Brennstoffe für andere Kraftwerke, das ist schon ziemlich cool. Und auch da engagieren wir uns, weil Energie, Vater aller Sprunginnovationen, muss funktionieren.
Naja, da haben wir eine eigene Folge auch zu. Ne? Guckt, hört mal ins Archiv rein, Transmutation, finde ich eine sehr, sehr spannende Folge, wo das Prinzip auch nochmal klug erklärt wird und nur du sagst, es ist umstritten, wo man sich, wenn man das mal erstens erklärt bekommt, aber auch tiefer reinsteigt, mich sagt, warum ist das eigentlich umstritten? Ist doch total plausibel und sinnvoll.
Ja, es gibt auch durchaus kluge und berühmte Leute, ich habe gerade noch mit einem gesprochen, ich nenne jetzt mal keinen Namen, der sagt, ist alles Quatsch. Mhm. Das ist interessant. Das hören wir bei der Fusion ja genauso. Ich weiß immer nicht, wo dieses absolute Wissen herkommt, ehrlich gesagt, weil ich würde es mir nicht zutrauen, so einen Satz zu sagen. Ich sage ja auch nicht, dass das alles klappt. Ich sage nur, wir werden es nur wissen, wenn wir es ausprobieren. Es hat eine Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, aber es hat auch eine Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt. Also da steckt auch gerne mal der Teufel im Detail. Aber wir machen halt. Und dann werden wir es ja sehen. Ne? Und dann sind die Diskussionen beendet. Dann hatten wir entweder Unrecht oder Recht. Und dann ist es passiert. Ja, der dritte Bereich, ich habe 4 insgesamt, der dritte Bereich ist Life Sciences. Wir sind bärenstark in Deutschland. Das ist noch aus der Gründerzeit entstanden, ne? Pharmaindustrie, die ganze Forschung, die wir haben, ne? Da wird ja wahnsinnig viel Geld investiert. Wir schaffen es sogar Leute, die abgehauen sind, nach Boston, wo sie alle hingehen, wieder zurückzukommen und hier was zu machen. Wir haben tolle Institute. Die arbeiten leider noch mit Hand- und Fußfesseln. Also die müssten auch mal so entfesseln, wie eine Sprint entfesselt wurde, damit die vernünftiger arbeiten können. Das ist noch nicht effizient, aber es kommt doch verdammt viel raus. Und wir haben, wenn wir in unser Portfolio schauen, circa 30% nach wie vor im Wirkstoffbereich und im Medizintechnikbereich. Da sind viele von vorangeschritten, wie unser Alzheimer-Projekt, klinische Phase 2 läuft, Recruitment läuft. Das dauert halt leider, weil man die so durchführen muss. Aber wir haben auch viele neue Projekte aufgesetzt, die mit den unterschiedlichsten Methoden an die großen Geißeln der Menschheit gehen. Das haben manche schon gehört, die sind mRNA-basiert, CRISPR-basiert, DNA-Origami-basiert. Da wird es jetzt nochmal einen Schub über AI geben. Ne, weil wir jetzt ganz anders Moleküle testen können. Wir können Proteine planen, wie wir das vorher nicht konnten. Das gibt uns Werkzeuge an die Hand, die einfach beeindruckend sind. Und hier wird durch AI getriebene Industrialisierung der medizinischen Forschung passieren.
Wo wir ganz andere Kandidaten finden überhaupt erst. Ne? Also quasi,
ja, weil du
das ist ja das ist das Beeindruckende. Schießen die endlich ihre Hypothesen von alleine raus, diese Dinger.
Ja, das ganz oben. Ne? Und dann bist du einen drunter und sagst so, jetzt bauen wir mal Moleküle und teste die quasi im Virtuellen. Damit hast du einen Lösungsraum um mehrere Größenordnungen vergrößert. Weil im Augenblick musst du mit Pipetten und dann kannst du vielleicht mit irgendwelchen Maschinen das beschleunigen. Da machst du im besten Falle, weiß ich nicht, 1000 Stück im Monat oder was, wenn du richtig gut bist, richtig, richtig gut. Ne? So, der macht Milliarden pro Stunde. Ja, das ist einfach eine andere Nummer. Ne? Und da wird's krachen. Da sind wir auch ganz nah dran und begleiten das und schauen, wie wir da helfen können, dass das Ganze auch passiert.
Genau, also, nur die Top-Kandidaten gehen dann überhaupt noch in die Petrischale, richtig?
So ist es, genau. Und dann testest du halt 20, aber die kommen aus einem Lösungsraum, der wesentlich größer ist. Und die Größe des Lösungsraums ist gigantisch, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Also mehr Atome als im Universum wird ja immer gerne gesagt, so ist das. Ne? Weil die ist klar, ne? Je komplexer die Moleküle werden, desto mehr. Und dann werden es halt irgendwann Proteine oder wie man die Dinger dann auch immer nennt, ist eigentlich egal. Das sind halt ganz große, zusammenhängende Teile. Ne? So, und die kannst du halt auf viele Arten zusammenbauen.
Habe ich auch nie so richtig verstanden, aber die sehen im Modell immer sehr hübsch aus, diese Dinger.
Mit so Kügelchen und so, ne?
Genau. Aminosäure, was war das nochmal genau?
Genau. Ja, ich weiß nicht, warum gerade in der Biologie nennt man gerne dann, weißt du, Lipide, Aminosäure, Proteine, ne? und dann ist es ein Ligand, aber das ist ein so und so, dass es das schon funktionale Attribute dranhängt. Also ich sag mal so, das könnte man auch vereinfachen, die Sprache, aber so be it.
Ja, wenn ich diese Innovatorinnen und Innovatoren hier im Podcast habe, dann bin ich immer sehr, sehr gut vorbereitet und insbesondere die Fachbegriffe habe ich mir dann immer sauber gelb nochmal markiert, dass es sich wahnsinnig kompetent anhört, wie ich mit diesen Begriffen um mich werfe, um dann irgendwie nur so auf einer sehr oberflächlichen Ebene zu wissen, was das eigentlich wirklich genau ist.
Die erwischen einen aber immer, ne? Es gibt ja diese, ne, ich versuche das auch und schreibe dann schon mal zusammen. Also ich kriege dann aus dem Projekt eine Beschreibung und dann versuche ich das ein bisschen einfacher zu machen. Ne? Und dann schicke ich das den Wissenschaftlern zurück und frage, gebe ich das so richtig wieder? Und dann ist immer so, ja, okay, ne? ist nicht ganz falsch, was du da schreibst. Also da haben wir viel Freude, weil wir auch wirklich tolle Leute haben, auch tolle Unterstützer da draußen, also nicht nur Leute, mit denen wir die Projekte machen, sondern oder die Challenges machen, die uns dann da drin unterstützen, sondern eben Leute aus dem Ökosystem, aus unserem ExpertInnen-Netzwerk. Das macht total viel Spaß. Naja,
und auch beim Geld wird's besser, ne? Also nicht nur noch die Strüngmanns.
Ja, also erstmal vielen Dank, liebe Strüngmänner, dass ihr das macht, ne? Und lieber Herr Schwarz und so, ne? Da ist echt viel los. Also auf der privaten Seite, Family Office Seite ist wahnsinnig viel passiert, das muss man sagen, aber auch wir selber und andere, auch im Venture-Bereich, die wachen auch so langsam wieder auf, die haben ja ganz lange die Finger davon gelassen, weil das halt ein hochriskantes Business ist, aber hey, it's Venture, ne? Da musst du auch ein bisschen venturen, ne? Und Risiken eingehen, weil natürlich die Rückzahlung enorm ist, wenn sowas funktioniert und dann hat man nicht nur viel Geld verdient. Beispiel BioNTech, wir haben ja wenigstens mal eins Neues, ne, was so richtig, richtig groß geworden ist, was eine ganz tolle Geschichte erzählt, wie sowas geht, ne, aus der Wissenschaft raus und so weiter. Aber dazu muss man die Wissenschaft haben. Es gibt noch viele Systemhemmnisse, Stichwort IP-Transfer und so, die Dinger da rauszukriegen. Ich habe das große Vergnügen, in einer Verhandlung zu sitzen, wo ich jetzt ins dritte Jahr gehe und vorher hatten schon 2 Jahre lang die Innovatoren verhandelt mit dem Institut, was mit staatlichem Geld finanziert wird. Ich kann nur sagen, das ist der komplette Irrsinn. Das müssen wir noch ändern, diese Systemhemmnisse, und dann geht's noch besser ab.
Vierter Bereich.
Digitalisierung. Also hier müssen wir ein paar Grundlagenprojekte machen, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. um überhaupt da mal die Basis zu schaffen, ne, dass wir Sprunginnovationen in der Digitalisierung machen können. Ich habe schon über die Chancen der AI-Technologien geredet. In der Anwendung bieten die natürlich wieder viele Chancen. Wir haben auch darüber geredet, wie das jetzt zum Beispiel bei den Wirkstoffen funktioniert, aber das ist ja in der gesamten Industrie so, das ist offensichtlich. Aber auch in der Digitalisierung des Staates muss das natürlich eine Rolle spielen. Und wir müssen jetzt so ein bisschen von dem, wir probieren mal irgendwelche Chatbots aus, hin zur wirklichen, zuverlässigen, nachvollziehbaren Nutzung von AI kommen. Da haben wir besonders ein Projekt, was mich wirklich enthusiastisch macht, die Rule Mapping Group heißen die mittlerweile. Da haben sich, angefangen haben wir mit dem Stefan Breidenbach und seinem Kollegen Thilo, die seit 30 Jahren da dran sind, ne? Und erstmal das auf dem Papier entwickelt haben, dann eine Software entwickelt haben, dann haben wir sie mit Validierungsaufträgen unterstützt, um daraus etwas zu machen, was auch Anwälte bedienen können. Hier hast du ein Tool, wo du grafischen Gesetz digital erfassen kannst, entweder ein bestehendes oder ein neues.
So, brauchst du gar nicht so viel verraten, Till Behnke kommt in einer der nächsten Folgen zu Wort.
Dann höre ich jetzt auch schon hier auf. Die haben jetzt dieses Rule Mapping, was ja ein Logikbaum ist, mit KI vernetzt auf zwei Seiten. AI wollte ich ja sagen, mit AI Unterstützung vernetzt an zwei Seiten. Das wird er euch erzählen. Hört euch den Podcast an. Klickt Subscribe oder was sagt man da? natürlich Digitalisierung der Bildung. Wir haben eben über den Vater aller Sprunginnovationen Energie gesprochen. Jetzt reden wir über die Mutter. Das ist Bildung. Da reden wir gleich auch noch ausführlicher drüber. Der Digitalisierungsstand in den Schulen ist traurig. Der Digitalisierungsstand im Staat ist noch viel trauriger. Das ist eine Grundlagensprunginnovation, die passieren muss. Dass wir einfach die Friktion, die jetzt zwischen Bürgerinnen und Bürgern da draußen und der Industrie da draußen und dem Staat gigantisch geworden ist, dass wir die beenden. Das ist eine geölte Maschine, die läuft. Und das geht mit guter Digitalisierung in den Tools, die ich genannt habe. Das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir damit lösen. Wir sind ja auch für soziale Sprunginnovationen zuständig. Ich glaube, einer der wichtigsten Gründe der Politikverdrossenheit und des aktuellen Wahlverhaltens ist, dass der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr erkennen kann, welchen Nutzen der Staat eigentlich stiftet. Unsere Kontaktpunkte sind ja, wir rennen auf eine Behörde, ich brauche einen Ausweis oder irgendwie so eine Transaktion. Und es wird ja immer schlimmer. Also ich kriege in Köln in den nächsten 3 Monaten keinen Termin für einen neuen Personalausweis. Kriege ich nicht.
Ich muss ja meinen Führerschein wechseln. Ich habe noch so einen alten rosa Lappen und habe auch das Schreiben in Berlin bekommen. Aber einen Termin, wann ich den jetzt austauschen kann, habe ich noch nicht bekommen. Nur die Aufforderung, dass ich es alsbald tun muss.
Ja, das ist, weißt du, aber lass mich das noch mal einen Punkt vertiefen, weil ich glaube, das wird unterschätzt. Wir sind alle genervt, okay. Ne? Hat Auswirkungen auf Demokratie, nicht mehr okay. Jetzt gehen wir mal in die Wirtschaft. Du bist ein Unternehmen, was von Genehmigungen abhängig ist, ne? Weil du deinen Bohrer von A nach B transportieren musst. Und das ist ein Sondertransport. Hast du früher in 2 Tagen bekommen, heute kriegst du ihn gar nicht mehr. So, ich mache so lange keinen Umsatz, wie ich das Ding nicht habe. Das heißt, wenn wir uns darüber beschweren, dass unsere Volkswirtschaft abschmiert, ich glaube, der Effekt dieser Bürokratisierung, den messen wir leider nicht. Das wäre mal übrigens was, liebe Wissenschaftlerinnen in dem Bereich, hört mal zu, liebe Volksbetriebswirte und so. Die Zahl wird mich mal interessieren. Ich glaube, da fällst du um. Und umgekehrt, wenn man das dann eben ändert, indem man vernünftig digitalisiert, Rule Mapping, AI und so ein Zeug macht und die Prozesse wieder auf eine vernünftige Geschwindigkeit bekommt, das wird man sofort im Bruttosozialprodukt merken. Einfach nur so. Das ist Energie, die jetzt verloren geht.
Wir müssen Dysfunktionalität durch Bürokratie, eine gesamtwirtschaftliche oder eine Gesamtkostenanalyse, das ist das der Titel des Papers.
Ich höre einen Nobelpreis. Ich muss sowas immer abschließend sagen, die Bürokratie hat ihren Grund. Wir müssen diese Verwaltungsakte ja wiederholbar, zuverlässig und fair machen. Mhm. Ne, aber wir machen sie noch wie 1843. Wir müssen die Tools, die wir haben, da zum Einsatz bringen, um wieder Bürgerservice, Wirtschaftsservice zu machen und nicht nur zu nerven als Staat.
Also man könnte sogar argumentieren, wir machen sie schlechter als zumindest in der preußischen Verwaltung, weil eben sie nicht mal mehr funktionieren. Sie waren vielleicht damals langsamer, aber sie waren funktional den Prozessen, die damals gefordert waren. Und heute sind die Prozesse natürlich komplexer, aber eine immer komplexere Bürokratie kommt mit den Prozessen nicht mehr zurecht.
Genau so.
Okay. Wie sind wir denn, zumindest kurz können wir ja drüber sprechen, jetzt, obwohl wir die neue Regierung natürlich nicht kennen, die dann auch wieder Rückwirkungen natürlich auf unsere Potenziale oder über, ne, auf unsere Mittel haben wird. Wie sind wir denn jetzt erstmal für dieses Jahr budgetär aufgestellt? Gibt es da Schritte nach vorne? Stagnieren wir? Gibt es uns einen kurzen Überblick vielleicht?
Also wir sind ja aus dem letzten Jahr 2024 rausgegangen mit einem Budget von circa 220 Millionen Euro. Das ist über die Jahre immer aufgewachsen. Also wir haben ja bei null angefangen vor 5 Jahren, das kann man sich dann denken. Und dann 20, 40, 80, 160, 220 war so die Zahlenfolge. Ob das dann dieses Jahr, 25 so weitergeht, das wissen wir nicht. Weil wir sind in einer sogenannten vorläufigen Haushaltsführung. Da kriegst du jeden Monat ein Zwölftel deines Budgets des Vorjahres. Gute Nachricht ist, das heißt, wir können weiterarbeiten, es wird unsere existierenden Projekte nicht betreffen. Es ist auch dadurch, dass Projekte auslaufen, Geld übrig für Neues, aber eben nicht so viel, wie wir eigentlich in dem Haushaltsentwurf stehen hatten, der jetzt nicht verabschiedet worden ist. Was das dann wird, wird die neue Regierung dieses Jahr entscheiden und das wissen wir nicht. Wir reden mit vielen. Ich bin guten Mutes, dass unser Wachstum nicht nur so weitergeht, sondern beschleunigt wird von allen Signalen, die ich empfange. Wir reden ja mit vielen der Leute, die dann diese Entscheidung treffen werden. Wir geben auch unsere Wünsche wieder. Wir sagen, wir müssen, um auf Augenhöhe mit der Innovationsfinanzierung Sprint-Style in den USA zu kommen, DARPA, ARPA Health, ARPA Energy und wie die alle heißen, minus Defense, das nehme ich mal raus, müsste eine Sprint 1,2 Milliarden Euro pro Jahr groß sein. Da kannst du nicht hinspringen. Das Geld kriegst du nicht vernünftig ausgegeben, aber man kann dahin wachsen. Also eigentlich müssten wir 150 Millionen pro Jahr mehr bekommen als im Vorjahr für ein paar Jahre, bis wir dann da angekommen sind. Und das versuchen wir deutlich zu machen, warum das großen Nutzen stiftet, warum das sinnvoll ist. Und damit laufen wir jetzt rum. Was dabei rauskommt, werden wir euch dann wahrscheinlich in unserem nächsten Jahresreport berichten.
In unserem Podcast vor einem Jahr, ne, da war quasi das Sprint-Freiheitsgesetz gerade verabschiedet. Jetzt haben wir ein Jahr Erfahrung damit. Wie viel Freiheit hat es aus deiner Sicht gebracht? Du warst damals, ich glaube, kann man sagen, vorsichtig optimistisch. Man wünscht sich immer mehr, aber jetzt mit einem Jahr Bilanz, Zwischenbilanz, wie frei sind wir? Wie viel Befreiung hat es gebracht? Wie viel mehr? Machst ja gerne irgendwie dieses Bild auf zwischen Galeere und Schokoladenfabrik. Also wie viel mehr Schokoladenfabrik hat es dir und uns gebracht?
Ja, also erheblich mehr. Ganz einfach, weil jetzt Pralinen auf unseren Förderbändern stehen, die vorher einfach gar nicht gekommen wären, weil wir für die Großfinanzierung ja nur dieses GmbH-Modell der 100%-Töchter hatten, was sehr, sehr schwierig war und was viele abgeschreckt hat. So, das ist nicht mehr der Fall. Wir können jetzt je nach Entwicklungsstand und Bedürfnis des Projekts richtige gezielte Finanzierungsinstrumente anwenden. Solche, die noch nicht auf den Cap-Table gehen, also staatliche Zuwendungen sind, die wir direkt vergeben können, was ein Segen ist, dass wir das machen können. Also können wir die Projekte besonders in den frühen Phasen erstmal so weit finanzieren, bis sie überhaupt bankable sind. Und dann können wir co-investieren, wenn das Geld nicht reicht, was aus dem privaten Finanzierungsökosystem kommt und von unseren Kollegen von DTCF und HTGF und so weiter, mit denen wir ja sehr eng zusammenarbeiten. Und irgendwann hoffentlich wird es dann rein privatwirtschaftlich finanziert. Aber wir können die ganze Strecke dabei bleiben. Wir können das so tunen, dass die Firmen, die da entstehen, mit einer guten Ausgangsbasis ins Fundraising gehen, wo die Gründer noch mehrheitlich beteiligt sind an der Firma oder sogar zu 100% und dann in die privatwirtschaftlichen rumschalten. Das ist schon eine mega, mega Sache. Und so ein Instrument gibt's gar nicht woanders. Also wir sind da sehr einzigartig und werden da auch, wie soll ich sagen, beneidet. Und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, witzigerweise. Das ist schon wirklich toll.
Ja, also wir haben jetzt eine Kooperation mit der National Science Foundation und die haben unter anderem bei unserer 5-Jahres-Feier der Sprint, haben wir ein Abkommen oder unterzeichnet, in dem die Zusammenarbeit gewissermaßen jetzt fixiert wurde für die kommenden Jahre. Und das war einer der Punkte, wo sie gesagt haben, ihr habt innovative Instrumente, die wir im großen Land der radikalen Innovation gar nicht so haben. Das fand ich auch spannend, ne? Dass gewissermaßen hier offenbar innovative Ansätze von uns auch tatsächlich in den USA wahrgenommen werden.
Ja, ich habe ja immer den Joke gemacht, die erste Sprunginnovation der Sprint ist die Sprint. Ne? Also wenn man es einen runterbricht, dann sind es die Instrumente der Sprint. Und ich glaube, hier kann man wirklich sagen, wir haben mit dem Challenge-Format und Pre-Commercial Procurement, das haben wir ja schon lange, das haben wir von Anfang an erfunden. Und jetzt eben mit den sowohl staatlichen Zuwendungsinstrumenten als auch den privatwirtschaftlichen Instrumenten eine Kombi, die es so nicht gibt. Wir haben auch Durchlaufzeiten, die es so nicht gibt. Ne? Also bei den Challenges sind wir mit 43 Tagen gestartet von letzter Antragstag zu Geld auf dem Konto für die erfolgreichen Teams, was schon einzigartig ist. Wir sind jetzt, glaube ich, unter 15 Tage. 13 ist, glaube ich, die Zahl. Das ist Wahnsinn. Ne, ein normales staatliches Antragsprogramm dauert 1,5, 2 Jahre. Und auch unsere Kollegen vom European Innovation Council, die uns auch sehr genau beobachten, brauchen 1,5 Jahre für ihre Prozesse und bringen die jetzt vielleicht auf ein halbes Jahr runter. Auch da sind wir im engen Austausch. Eine DARPA hat uns kopiert. Ne? Das ist fantastisch. Einige von euch Zuhörenden kennt unsere Venture Sprint Veranstaltung, wo wir private Finanziers, Family Offices und Stiftungen einladen und unsere Projekte sich vorstellen lassen. Da waren wir im April in der Alten Münze in Berlin. Da waren 200 solcher Investorenfirmen vertreten und über 60 unserer Teams, ne, da hat's so richtig gekracht. So, die DARPA hat jetzt genau so eine Veranstaltung angekündigt. Ne, und Investoren können sich registrieren. Wenn man dann die Formulare sieht, dann sagt man, oh, die sind schon noch eine ältere Behörde als wir. Das sieht man. Man muss sich erstmal akkreditieren lassen als Investor. Ne, wir gucken auf die Webseite für die Leute, die sich da einladen wollen und schauen, ob das ein Investor ist und dann werden sie eingeladen. Fertig, ne? Das machen wir keine Formulare mehr. Also, und noch eine ganze Menge anderer Beispiele. Viele Länder sind auf uns zugekommen. Jetzt besonders nach der Wahl in den USA ist das Thema technologische Souveränität und Autarkie wieder ein bisschen weiter oben auf dem Zettel vieler. Und die haben gesagt, eine sprintartige Institution in unserem Land, ne, ist jetzt dringend notwendig. Ne? Frankreich bezahlt uns eine Mitarbeiterin, die Mathilde, ne, die als Liaison-Managerin bei uns sitzt in Leipzig und lernt, wie wir arbeiten und die Kontakte zu Frankreich herstellt. Also von der Sorte kann man gar nicht genug machen. Ich habe auch immer gesagt, ein Sprint kann nur ein europäisches Programm sein. Aber dass jeder, jetzt sind wir wieder mit den Füßen auf der Erde und dem Kopf im Himmel, ne? Jedes Land sollte seine eigene sprintartige Institution haben und das sollten wir europäisch koordinieren und befeuern. Also da geht viel ab. Und das ist auch eine Folge des Freiheitsgesetzes. Darum werden wir beneidet, nicht nur von den Vorgenannten, sondern natürlich auch von allen anderen, die die Fesseln noch anhaben, im Wissenschaftsraum zum Beispiel, die, wo ich auch glaube und hoffe, dass wir dann im nächsten Jahr mehr erleben werden, dass das Reallabor Sprint jetzt kopiert wird auf diese anderen.
Du hast eben die Challenges angesprochen, lass uns da kurz hinspringen. Ne? Da hatten wir eine ganze Reihe, auch eine sehr öffentlichkeitswirksame, die mit den Drohnen zum Beispiel. wie schätzt du da, ne, die Entwicklung im letzten Jahr ein, abgesehen davon, dass irgendwie die Teilnehmer schneller ihr Geld bekommen oder noch schneller ihr Geld bekommen?
Ja, also das zweite Feature der Challenge ist, was genauso wichtig ist, wie schnell dein Geld bekommen, sind, was für ein Geld du bekommst. Und es ist eine Beauftragung. Du musst keinen Mittelnachweis machen. Es ist keine staatliche Zuwendung. Du wirst nicht beschränkt, wie du das Geld ausgeben darfst. Wir schauen nur auf die Resultate. Aber das im Wettbewerbsformat in einer engen Taktung. Und die Velocity, die die Teams entwickeln, also die Entwicklungsgeschwindigkeit, ist enorm. Die Jurys, die ja von externen kommen, sind immer wieder bass erstaunt, was die Teams für ein Tempo hinlegen. Also da fühlen wir uns sehr bestätigt. Wir haben auch im Zuge der Evaluation der Sprint wurden die Challenge-Teams gefragt, wie findet denn ihr das Modell? Das kann man in unserem aktuellen Tatsachenbericht auch nachlesen, den es auf der Website gibt. Kommt wahnsinnig positiv an. Also das ist ja erstmal wichtig, dass wir mal andersrum 360 geguckt haben. Bilden wir uns was ein oder stimmt das wirklich, ne, dass das gut ist? Also das ist wirklich gut. Wir haben eine Reihe von Challenges gestartet. Wir haben auch die ersten zwei beendet. Die sind ausgelaufen. Sehr erfolgreich. Alle Teams, die bis zum Ende gekommen sind, haben ausgegründet, haben Firmen, die gut laufen. Einige davon finanzieren wir mit. Aber es wurde schon wahnsinnig viel privatwirtschaftliches Kapital eingebracht. Kampfklasse 200 Millionen insgesamt. Also da geht was. Wir fühlen uns sehr bestätigt. Wir reden mit vielen externen Stakeholdern wie der Europäischen Kommission und den anderen Ländern über das Challenge-Format und erklären es. Ne? Und viele versuchen jetzt eigene Challenges aufzusetzen. Also ich kann nur sagen, großartig. Und wir werden es natürlich, so wie unser Portemonnaie es uns erlaubt, ganz viele Challenges noch launchen.
Jeder, der dich kennt, weiß, du bist ein blendender Kommunikator in puncto Erfolge. Was lief denn nicht so gut?
Tja, also ich fange mal wieder mit den GmbHs an. Das wussten wir leider vorher, dass die nicht so richtig, richtig toll sind, aber wir hatten halt nichts anderes. Wir haben die Challenges erfunden, wir haben die Validierungsaufträge erfunden, die auch ein fantastisches Instrument sind, um schnell Geld in die Projekteinreichung, also jetzt nicht Challenges, sondern Projekteinreichung, um schnell reagieren zu können und sagen, wir haben noch ein paar Fragen, macht mal. Natürlich sind lange nicht alle dieser Validierungen erfolgreich abgeschlossen. Also viele Projekte, denen wir dann 100, 200.000 Euro gegeben haben, haben wir nicht weiterverfolgt. So, das kannst du als Scheitern bezeichnen. Allerdings ist es so, dass wir das Thema weitergebracht haben. Wir haben dann vielleicht den Glauben dran verloren, dass das eine Schwunginnovation ist oder haben den Glauben ins Team verloren oder sowas. Aber für die geht's in der Regel trotzdem weiter. Es gibt auch welche, die haben ganz die Bude zugemacht. Okay, das war dann deren Entscheidung. Aber wir haben es auf jeden Fall nicht weitergemacht. Die GmbHs, derer haben wir 13 Stück gegründet. Davon war es für 3 Projekte sinnvoll, das so zu machen. Für alle anderen eigentlich nicht. Da hätten wir die neuen Instrumente haben müssen, durften wir aber nicht, also hatten wir sie nicht. Jetzt verbringen wir wahnsinnig viel Zeit damit, die umzustellen auf die neuen Instrumente. Und viele der Innovatoren und Innovatoren finden das nicht unbedingt gut, weil sie sich in dieser GmbH-Hülle mit 5 Jahren Finanzierungszusage, Klammer auf viel, Klammer zu wohl gefühlt haben. Das ist so ein bisschen wie ein 5-Jahres-Grant oder eine Projektzuwendung und so. Und das ist natürlich nicht unternehmerisch.
Schon gar nicht Startup. Unternehmertum, ne? Das ist Budgetverwaltung.
Das ist schon gar nicht sprintig. Ne? So, jetzt sind wir natürlich in der Stunde Null im Januar hingegangen und gesagt, so Leute, ne, ihr, jetzt machen wir dies und das und jenes. Und das knirscht ordentlich, muss ich sagen. Und daran werden sicherlich auch 1 oder 2 Projekte aus den GmbHs sterben. Die kann ich jetzt nicht benennen und will ich auch nicht benennen. Aber das werden wir im Laufe des Jahres erleben, ne, dass die diese Umstellung nicht erreichen. Die nicht hinkriegen. Und dann, das heißt dann eigentlich, dass wir ins falsche Team investiert haben, dass sie nicht aufs Unternehmermodell sozusagen umgeschaltet haben, vielleicht im Fundraising nicht erfolgreich sind oder auch gar nicht wollen, ne, das zu tun. Wir haben viel Psychologie gelernt. Das haben wir vielleicht etwas unterbelichtet betrachtet. Wir haben zwar den Hypo und seine Charakteristik in unserem Kriterienkatalog, aber wir haben ein paar neue Kriterien eingeführt, wie zum Beispiel Coachability. Also kann man denen was beibringen? Hören die zu? Machen die das dann auch? War eine große Schwäche. Und natürlich ist es jetzt mit dem...
Ganz kurz, Hypo, für alle, die den Begriff nicht kennen, heißt High Potential, ist im Grunde jener Typus Nerd mit Mission, der irgendwie aus einer Idee, die per se erstmal kontraintuitiv ist, in der Regel etwas Großes Neues machen möchte. Ne? Das ist gewissermaßen der Frame. Ne? Und diese Leute müssen dann, wenn ich die richtig verstehe, Coachability könnte man jetzt vielleicht auch in der im Beratungssprech beratungsfähig nennen oder so. Eigentlich ist Coachability, ist glaube ich Beratersprech. Also das sind Leute, die offen bleiben, um von anderen zu lernen, um Ratschläge anzunehmen und um sich weiterzuwickeln. Und da ist es offenkundig im Psychogramm des Hypos nicht zwingend angelegt, dass das immer der Fall ist.
Das ist so. Die müssen ja auch eine gewisse Fokus haben. Das ist fast schon ein Widerspruch, ne? Weil denen sagen ja jeden Tag 10 Leute, das geht alles nicht, was du willst, ne? Das haben wir in unserem Buch, glaube ich, schön ausführlich beschrieben. Und dann so ein bisschen engstirnig zu sein, fast schon autistisch, ist manchmal ein Vorteil. Wenn es aber zu stark ist, ne, und du gar nicht mehr rankommst, ne, und die dicht machen und einfach nicht mehr handeln, dann hast du ein Problem. Und ich glaube, es werden die meisten Projekte, die scheitern bei uns, scheitern weniger an der Technologie als vielmehr an den handelnden Personen. Und das komplette Psychogramm kriegst du auch nicht. Es gibt auch Leute, die sich fantastisch entwickelt haben. Also es gibt auch sehr positive Beispiele, wo die Umstellung jetzt mitten im Vollzug ist, die voll Gas gegeben haben, die wussten, wo jetzt der Hammer hängt und dann ging's los. Und wir sehen jetzt schon die positiven Effekte, jetzt nicht nur, dass wir das umgestellt kriegen auf die Instrumente, die wir eigentlich nutzen wollen, sondern dass die ganz anders draußen im Markt agieren können, privates Kapital einwerben können, Kontakt knüpfen mit Leuten, die auch strategisch weiterbringen, was wir innerhalb der GmbHs ja so nicht machen konnten. Ja. Da liegt der größte Schmerz und das ist viel, viel, viel Arbeit und Erklären und wie gesagt, da werden ein paar wahrscheinlich auf der Strecke bleiben und die sind dann auch wirklich gescheitert.
Lass mich dich nochmal mit einem Kritikpunkt konfrontieren, den ich nicht teile, aber der mir immer wieder an mich herangetragen wird, wenn ich über die Sprint rede, nämlich, dass wir an zu vielen Stellen eigentlich Dinge machen, die gar nicht sprunginnovativ sind. Ne? Also ein typisches Beispiel wäre dann die ID Wallet, gewissermaßen, ne? Etwas für Deutschland zu bauen, was Indien schon vor 10 Jahren sehr erfolgreich eingeführt hat. Also, ne? Wie gehst du mit diesem Vorwurf um, den du ja wahrscheinlich auch gelegentlich hörst, oder? Ne? Ist es die Aufgabe der Sprint mit unserem Projekt Ad Lunas, die Bildung zu reformieren in einem Umfeld, wo ganz viele andere seit Jahren nichts anderes versucht haben, als die Bildung moderner zu machen und es auch nicht hingekriegt haben? Oder auch sowas wie Erkennung digitaler Täuschung, so Deepfake-Erkennung, da gibt es eine ganze Reihe wohlfinanzierter Startups auf dem Markt. Warum mischen wir damit? Was sagst du gegenüber dieser Kritik? Schuster bleibt bei deinen Leisten, Sprint macht radikale Innovation. Jetzt mischt ihr an allen möglichen Feldern mit, wo man sagen könnte, eigentlich nicht eure Baustelle.
Also vielleicht mal ganz high level sage ich, ich nenne es mal Grundlagenprojekte, wobei Ad Lunas ist was anderes, darüber sage ich gleich. Mhm. Diese Grundlagenprojekte, wie wir sie nennen, wie IP-Transfer, ID-Wallet, Sovereign Tech Fund, ne, die würden wir natürlich nicht machen, wenn das alles shiny and rosy wäre. Das heißt, wenn diese Voraussetzungen, die wir brauchen, um in den Bereichen Sprunginnovationen zu machen, wenn die einfach da wären. So, jetzt können wir uns hinsetzen und sagen, sorry guys, wir können ja leider nichts machen, weil wir haben noch nicht mal eine EID. Ja, deswegen, und da fußen halt verdammt viele der Themen drauf. Also können wir jetzt digitale Verwaltung nicht machen, wir können unser Rule Mapping nicht machen, wir können wir alles nicht machen, weil wir haben keine Identity. Ne?
Genau, keine digitalen Bürgerservice, worunter wir ja alle leiden gerade.
Genau.
Mit einer ID wäre es halt doch deutlich einfacher.
Ja, und wir nerven alle, weil wir sagen, die Banken müssen jetzt Know Your Customer, KYC-Prozesse einführen und dann müssen wir immer mit dem indischen Callcenter telefonieren und unseren Ausweis in die Lampe halten. Also da erzähl mir mal was einer von Datenschutz. Ne? Das ist aber unser aktueller Zustand, das ist der Status quo. IP-Transfer, ich habe gerade meine Leidensgeschichte ohne Namen zu nennen erzählt, davon der haben wir in Deutschland Tausende, jedes Jahr. Das ist einfach da. Das sind Grundlagen, die da sein müssen, damit eine Sprint erfolgreich sein kann in den Segmenten oder im Allgemeinen. Jetzt können wir zwei Dinge tun. Wir können sagen, ist halt so, sorry, I have a good excuse. Das ist nicht meine Schuld, die waren's und so. Oder wir ändern das. So, und jetzt jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, was meine Antwort ist. Dann sagen wir, okay, ne, also diese Hindernisse werden jetzt aus dem Weg gebolzt. Ne? Wir machen das jetzt. Ne? Und Audi Wallet ist ein gutes Beispiel, weil ich schon da war, als der letzte Versuch gemacht wurde mit dem digitalen Führerschein. Ich bin da als Mahner durchgegangen, habe gesagt, so wie ihr das macht, wird das nichts werden, Leute. Ne? Und jetzt will ich mich nicht als Propheten hier irgendwie akkreditieren, aber es hat nicht geklappt und es konnte auch gar nicht anders als nicht klappen. Als sie dann auf mich zukamen aus dem BMI, wo es gelandet war und gesagt haben, wollt ihr uns helfen? Dann haben wir gesagt, ja, wenn wir es Sprint-Style machen können, wenn wir die besten Leute holen können, wenn wir das mit einer hohen Velocity machen, wenn wir eine Challenge machen, ne, und so. Das haben wir alles gemacht. Gerade letzte Woche, glaube ich, war ich noch in Berlin zum zweiten Audi Wallet Summit, ne, wo die Challenge-Ergebnisse der Teams vorgestellt wurden und wir das Team auf 4 reduziert haben von 6. Die Dynamik da brennt die Hütte. Ne? Und wir haben von der ansonsten sehr kritischen Vertretern der digitalen Zivilgesellschaft, Tim Pritloff, ne, den ich sehr schätze, super Typ, hat einen Podcast gemacht, ne, mit einem, der bei uns in der Jury sitzt, der sich mehr der digitalen Zivilgesellschaft zuordnet, der sehr kritisch war am Anfang. Und wir können den verlinken hier drunter, ne, den muss man sich mal anhören, wie wir da jetzt von außen wahrgenommen werden. Ich glaube schon, dass eine Sprint eigentlich im Augenblick die einzige ermächtigte Institution ist, die so arbeiten kann. Wollen wir das weiterhin tun? Nein, auf gar keinen Fall. Wir sind keine Digitalagentur. Wir wollen natürlich diese Projekte zum Erfolg führen. Was wir brauchen, ist ein Gegenstück. Es braucht eine Bundesdigitalagentur mit einer Kultur der Sprint, mit den Freiheiten der Sprint, mit Kompetenzen ausgestattet, Dinge durchzuziehen und so zu machen, wie sie die für richtig halten. Wir müssen das BSI ermächtigen, die jetzt im Augenblick auch noch in diesen Drahtseilen hängen. Wir müssen die Digital Services Germany, die Zendis, wenn wir die Namen nichts sagen, googelt das mal. Das sind alles Digitalagenturen des Bundes. Ne, oder digitale Digitalisierungsbehörden für Sicherheit, für Open Source, ne, als Dienstleister, die alle noch nicht in den Genuss gekommen sind, in den Sprint gekommen ist. Und wenn man das dann gruppiert zu einer zukünftigen Digitalagentur mit einer vernünftigen unternehmerischen Führung, dann geben wir unsere Projekte darüber und sind raus. Ne. Das anzuinkubieren muss aber unser Job sein, zu zeigen, dass es geht, ne, weil wir sind die Einzigen, die es können und deswegen machen wir das. Ad Lunas ist Bildung. Das ist was anderes. Bildung ist die Mutter aller Sprunginnovationen. Nicht nur haben wir Ad Lunas, wir haben jetzt sogar die Bildungsplattform übernommen. Ich nenne das mal ein klassisches Digitalprojekt wie bisher. welches wir jetzt auf Sprint-Style umkrempeln.
Ne? Aber ähnliche Mechanik, es hat halt nicht gut funktioniert bis dato.
Also es hat auch eine Zeitenwende stattgefunden, muss man zur Entschuldigung sagen, mit AI bricht sich eine Bildungsplattform gerade komplett neu um. Ne? Also kann man sagen, ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, das wurde noch unter den alten Gesichtspunkten gemacht und jetzt gibt's neue. Wir machen das jetzt neu, passt auch in unsere AI-Projekte, passt in die Audi Wallet, ne? Weil Zeugnisse sind auch nur Zertifikate wie ein Ausweis und die packen wir da rein und darauf können wir aufbauen. Aber auch das muss dann irgendwann als Bildungsplattform in eine Digitalagentur gehen. Aber dass wir es jetzt aninkubieren und so machen können mit den Instrumenten und Fähigkeiten und Möglichkeiten, die wir haben, ist wahrscheinlich eine ziemlich gute Idee. Dass Bildung ein dickes Brett ist, wenn es kein dickes Brett wäre, ist es wahrscheinlich keine Schwunginnovation. Ne? Also das schockt mich jetzt mal gar nicht. Ne? Und da bin ich jetzt auch, ja, das kann scheitern, was wir machen, natürlich, wie alles, alle unsere Projekte individuell scheitern können. Aber ja, wir haben eine Kultur, die uns das Eingehen dieser Risiken erlaubt und deswegen ist es bei uns gut. Wir sind auch für soziale Innovation zuständig. Es passt zu unserem Auftrag. Also let's do it.
Und dafür haben wir dann auch noch zusätzliche Mittel bekommen, richtig?
Richtig, genau.
Nämlich? Kannst du kurz vielleicht nochmal die finanzielle Landschaft aufzeichnen?
Circa 25 Millionen in diesem Jahr sind das.
Okay. Im Herbst hatten wir 5 Jahre Sprint. Ich weiß, das wird jetzt ein harter Job für dich. Erzähl mal die Geschichte der Sprint der letzten 5 Jahre in 90 Sekunden. Jetzt los geht's.
Los geht's. Also von einer Vision, die immer noch richtig ist. Wenn ich mir unser Image-Video von Anfang 2020 anschaue, das können wir ja auch mal unten verlinken, stimmt noch alles. Aber damals war ich mehr oder weniger alleine. Mit unserem Sondereinsatzkommando, wie wir es liebevoll genannt haben, haben wir den Laden von null aufgebaut. Heute sind wir 100 Leute. Wir haben 2200 Projekte gesehen. Wir haben ein Gesetz. Wir haben 170, 180 Teams finanziert. Wir sind ein Vorbild für viele geworden, wie Staat auch operieren kann. Und das Allerwichtigste, unsere von uns unterstützten Teams sind total happy, außer wenn wir sie rausschmeißen. Es gibt auch ein paar, die sind richtig sauer auf uns, ne, weil wir sie ablehnen oder nicht weiterfinanzieren. Das verstehe ich total. Ne. Tut mir auch wirklich leid, weil es meistens gute Teams sind. Aber so ist das Leben. Ne. Man muss auch aufhören können. Aber die, mit denen wir hier durchziehen, davon sagen uns fast alle, ohne euch wird es uns nicht geben. Wir hätten hier keine Firma. Wir wären jetzt nicht 30 Mann. Wir hätten jetzt kein 60 Millionen Investment von XY oder Z bekommen. Wir wären bei Weitem nicht so weit. Und diese Stories sammeln wir, ne? Wir hören nicht alle, aber viele. Das ist das, wo mir das Herz aufgeht, wo ich sage, das ist das, was wir wirklich geschafft haben. Und das ist, finde ich, so erfüllend und befriedigend und optimistisch stimmend, das ist das größte Glück.
Wo stehst du energetisch nach den 5 Jahren? Du hast ja auch öffentlich immer wieder aus deinem Herzen dann irgendwie keine Mördergrube gemacht, dass die Kämpfe gegen die Windmühlen im politischen Berlin auch irgendwie sehr, sehr, sehr hart waren für dich. Wie sind die letzten 5 Jahre an dir vorbeigegangen? Und oder gewissermaßen, wo ziehst du jetzt deine Energie raus, dass du das noch so weitermachen kannst?
Ich bin ja halber Spanier, deswegen ist diese Don Quixote-Parabel ganz gut mit den Windmühlen.
Sowieso bei uns mit Windrädern.
Mit Windrädern, wir bauen ja Windmühlen, ziemlich große, genau. Genau, nee, also die Arbeit bei der Sprint gibt mir Kraft, weil sie so optimistisch macht. Schokoladenfabrik. Du siehst jeden Tag 10 neue Sachen, wo du sagst, wow, 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 wow. Also wir haben diese Lösung, wir haben sie auch hier. Und dass wir dazu einen kleinen Beitrag leisten können, dass die auch in die Welt kommen, ist zutiefst befriedigend, habe ich eben auch gesagt. Das macht glücklich. Daraus ableitend können wir dann Erzählungen machen, Narrative schaffen, aus tiefster Überzeugung, ne, die wir beide in ein Buch gegossen haben, die wir auf den Bühnen vertreten, ja nicht nur ich und wir alle, ne, du ja auch, aber auch viele der Kolleginnen und Kollegen in der Sprint. Wir sind 100 Leute jetzt. Ne, da geht was. Ne, es geht schon wirklich in die Breite. Finde ich, ist unsere andere wichtige Aufgabe, dass wir positive Narrative in die Welt bringen und Zukunftsoptimismus verbreiten und Bock auf Zukunft heißt das in unserem, ne, Bock auf Vorwärts, in unserem alten Video von vor 5 Jahren. Das neue Video, was wir ja auch vor ein paar Monaten rausgegeben haben, ist dann so, dass wir schon ganz konkret Leute reden lassen können, selber drüber reden, was wir in den Projekten haben, was wir da sehen, wie wir arbeiten. Das quasi in die Welt gebracht zu haben, ist für mich zutiefst befriedigend und erfüllend. Ich bin dieses Jahr 60 geworden, was ich ganz furchtbar finde. Noch viel furchtbarer ist es nicht, 60 zu werden, dann ist man früher tot. Das ist die Alternative. Deswegen muss man eigentlich froh sein, 60 geworden zu sein. Aber man sieht, wie viel, dass man jetzt ein bisschen weniger auf der Uhr hat. Also als nächstes großes Thema müssen wir dann Longevity machen, schon aus Eigeninteresse. Das war nur ein Scherz. Das zeigt einem die Endlichkeit dieser ganzen Sache, aber alles ist endlich irgendwie. Also das gehört halt dazu und erzeugt Druck, noch schneller zu werden und noch besser zu werden. Und diese Energie habe ich, da habe ich Bock drauf und dann mit diesem Bock und dieser Energie kann ich dann auch in der Galeere ein bisschen schneller rudern.
Um es mit Schopenhauer zu sagen, vielleicht ist die viel beklagte Kürze des Lebens ja gerade das Beste daran. Also erstens, mit unseren Sprunginnovationen sorgen wir dann zumindest dafür oder hoffen wir mit dafür sorgen zu können, dass die Healthspan, also die gesunde Lebenszeit, jetzt erstmal noch ein ganzes Stück länger wird.
Ja.
Und die Sache mit der Longevity im Sinne von 150 werden, da kann man ja noch drüber diskutieren, ob das überhaupt ein wünschenswertes Szenario ist.
Das kann sich ja, könnte sich ja dann jeder selber aussuchen. Ne? Also sich dann doch aus der Welt zu schaffen, ist ja einfach, wenn, also was heißt einfach, psychologisch vielleicht nicht, aber biologisch ist es relativ einfach. Hingegen an irgendwelchen schrecklichen Krankheiten viel zu früh zu sterben oder eine schlechte Lebensqualität für viele Jahrzehnte zu haben, das müssen wir lösen. Und dann hat man vielleicht auch mehr Bock auf Zukunft. Weißt du, wenn man dann 80 und fit ist, dann kann man auch 100 werden. Und wenn man 100 und fit ist, kann man auch 120 werden.
Und es hat die schöne Rückwirkung, dass man selbst natürlich auch dafür sorgen muss, dass die Zukunft besser wird, weil man ja die Zukunft noch erlebt. Also man kann genau. Ja nach mir die Sintflut, funktioniert dann ja einfach nicht mehr so gut.
So ist es, da bist du leider dabei.
Ein Begriff, den du auch im letzten Jahr immer wieder verwendet hast, auch schon länger, ist die neue Gründerzeit. Fast poetischer Begriff, ein politischer Begriff, ein ökonomischer Begriff. Wie sieht die neue Gründerzeit aus?
Dass wir uns auf die Tugenden, die wir schon mal hatten, 1871 begann die offiziell, eigentlich begann sie 1840 oder so, aber die Bedingungen wurden dann besser. Wir haben alle Leitindustrien begründet. Wir haben den Transfer aus Wissenschaft in Industrien hervorragend gemeistert und wir haben auch noch schöne Häuser gebaut, die einen immer noch beglücken. Zu diesen Tugenden zurückzukehren und zu sagen, wozu machen wir das Ganze eigentlich? Wir haben die Grundlagenforschung, die wir brauchen, die ist wichtig für den Erkenntnisgewinn. Und dann haben wir die angewandte Forschung. Und die findet nicht nur in den Instituten statt, aber vor allen Dingen natürlich da. Die findet auch in den Garagen und in den Firmen statt. Und Gründerzeit heißt, dass wir die Dinge, die große Chancen haben, da rausholen und zum Nutzen stiftend zu den Bürgerinnen und Bürgern bringen, indem wir neue Industrien machen, neue sozialen Innovationen machen, Bildung verbessern, you name it, die Gesundheit verbessern. Sowas wie BioNTech und CureVac, die mRNA zur Krebsbekämpfung machen, dann auf der Hacke drehen und BioNTech besonders mit großem Erfolg einen Impfstoff machen. Was haben die denn gemacht? Die haben viele Leben gerettet und viel Geld verdient, großen volkswirtschaftlichen Nutzen gestiftet. Das ist so eine Translation. Davon müssen wir nicht eine haben, sondern 20. Oder vielleicht 5, je nachdem, wie impactful die sind. Das reicht. Und das ist die Gründerzeit 2.0. Die haben wir außerhalb von BioNTech in Deutschland und Europa kaum gehabt. Ich muss hier immer die Hidden Champions erwähnen, die Familien- und Stiftungsunternehmen, die Großes leisten. Das ist unser Rückgrat. Aber unser Muskel nach draußen, der muss jetzt wieder mit einer anderen Umsetzungsgeschwindigkeit und mit dem Fokus des Staates auf dieses Thema passieren. Denn damals war es ein Kaiser, der konnte es einfach selber entscheiden und sagen, machen wir jetzt mal die Reparationszahlung von Frankreich, die geben wir jetzt mal den Bekloppten da aus den wissenschaftlichen Instituten, die sollen mal machen. Das ist heute im demokratischen Prozess was schwieriger, aber dass die alten Leitindustrien durch neue teilweise ersetzt werden müssen, das steht außer Frage. Und wie unser Bruttoinlandsprodukt läuft, steht außer Frage. Wie wir in der Multikrise, Energiekosten, Krieg und so weiter, Überregulierung leben, steht außer Frage. Die Erkenntnis ist ja da. Und eine Gründerzeit soll im Kern diese Probleme lösen. Die Gründerzeit 2.0.
Sehr spannend in dem Zusammenhang finde ich auch den Begriff des Hidden Champions, den du gerade eingeführt hast, der ja eher etwas ist, der aus der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs stammt, wo ein großer Teil dieser jetzigen Weltmarktführer in ihren Nischen in der Regel durch sehr, sehr hohes Tempo bei inkrementellen Innovationen erfolgreich wurden, indem sie eben das beste Maschinenteil oder die beste Maschine oder so dann eben auf dem Weltmarkt sehr, sehr erfolgreich vermarktet haben. Wie kommen wir denn in dieser neuen Gründerzeit auch wieder zu mehr Hidden Champions, also die eher ein Modell haben, dass sie sagen, sie haben im Grunde ein Spezialunternehmen, aber das ist das Beste der Welt. Und das ist nicht so bekannt wie die großen Konzerne, die im Kaiserreich, also vor dem Ersten Weltkrieg entstanden sind, sondern die sind eher so etwas wie sehr, sehr erfolgreiche, große Mittelständler mit hochinnovativen Produkten in Marktnischen.
Wir müssen viele unserer Strukturprobleme lösen. Also die jetzt bestehenden leiden unter den bürokratischen Auflagen, Stichwort Lieferkettengesetz und solche Geschichten, die da kommen. Sie leiden unter den Energiekosten. Also für manche Industrien macht es einfach gar keinen Sinn mehr, hier zu sein. Also nicht nur entstehen da keine neuen, sondern die bestehenden wandern ab oder machen die Bude zu. Da sind es wirklich die Strukturprobleme. Alles andere, glaube ich, wird sich von alleine ergeben. Wenn wir diese Rahmenbedingungen richtig schaffen, wenn wir auch eine gewisse Finanzierung zur Verfügung stellen, wobei viele dieser Hidden Champions rein organisch finanziert sind, was es ihnen dann ermöglicht hat, auch nicht in irgendeinen Exit oder so gehen zu müssen, sondern einfach Generationenbetriebe zu entwickeln und somit zu Familienunternehmen zu werden und somit auch, das können Stiftungsunternehmen auch, sehr langfristige Investitionen zu machen. Das ist schon ein ideales Modell für die organische Entwicklung, die aber von unseren Rahmenbedingungen abhängen. Ich hoffe, dass wir als Sprint auch viele solcher zukünftigen Unternehmen inkubieren können. Ja, und ich hoffe, dass, und auch die gibt's ja, es gibt viele Investoren, die in Generationen denken, ne, dass die da mitziehen und sagen, okay, wir stellen denen das Geld bereit, aber brauchen keinen Exit nach 5 Jahren. Wir wollen dafür ewig drin bleiben. Ne, wir leben dann halt von der Dividende irgendwann mal, wenn das Ding profitabel ist. Ne. Es gibt auch viele junge Gründerinnen und Gründer, die sagen, mein Ziel ist es jetzt nicht, reich zu werden. Ne, ich will, dass diese Firma ewig bleibt. Ne, dass wir dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass man sowas überhaupt gründen kann. Also Firmen, die sich selber gehören sozusagen, ne, die man leicht gründen kann und digital natürlich und gleich europäisch und so. Das sind alles Rahmenbedingungen, die wir schaffen müssen. Interesse an solche Sachen zu gründen und Ideen gibt es da wahrlich genug.
Und wir brauchen endlich eine europäische Tech-Börse, richtig. Also die Vertiefung des europäischen Kapitalmarkts. Also wenn wir das 2025 nicht endlich wirklich anpacken als EU, dann stelle ich mir wirklich die Frage, was haben die eigentlich nicht verstanden?
Ja, also da machen wir jetzt einen Riesenfass auf, wenn wir das besprechen wollen, dann labern wir noch eine Stunde, aber das können wir ja vielleicht nochmal extra machen. Du musst ein Schwungrad bauen. Ich habe das immer Finanzierungskreislauf genannt, eigentlich ist Schwungrad der bessere Begriff. Also wir haben ja gute Frühphasenfinanzierung mittlerweile. Da hat der Staat auch mal was Gutes getan mit der Gründung des HTGF vor 15 Jahren oder so, die jetzt schon in ihrem 4. oder 5. Fonds sind. DTCF ist dazugekommen. Wir haben eine KfW Capital, die Fund of Fund macht. Wir haben hunderte von privatwirtschaftlichen Venture-Firmen in verschiedenen Spezialbereichen, die in den Frühphasen und bis Beträge 20, 30 Millionen von 100.000 bis 30 Millionen können, aber danach hört es leider auf. So, das heißt, dann brauchen wir Finanzierungsinstrumente für so First-of-a-Kind-Werke und sowas. Das ist dann nicht mehr Venture, das ist eine andere Art der Finanzierung. Dann brauchst du Scale-Up-Money. Also jetzt möchte ich hier eine Industrie bauen, ne, und brauche viele 100 Millionen oder manchmal auch Milliarden, um einfach mein Geschäft zu skalieren, möglichst global. Auch ganz schwierig, was aus Deutschland oder Europa zu bekommen. Und erst dann irgendwo auf dem Weg, da in der späten Phase, kommt ja eine Börse. Wenn das davor schon abbricht, weil die alle nach Amerika verkauft werden oder nach Asien oder mittlerweile in den Mittleren Osten, dann steht eine Börse auf trocken da hinten, da kommt nichts an. Und wenn es da dann eine Börse gibt, gibt es auch für die Spätphasenleute einen Exit lokal. Die Frühphasenleute können an die Spätphasenleute verkaufen, die Spätphasenleute machen ein IPO, ne, und bringen die Firmen an die Börse. So, damit schaffst du Gewinne, die wieder in das Ökosystem zurückfließen, und das ist das Schwungrad, was wir bauen müssen, und dann würde es auch funktionieren, aber wir müssen an all den Punkten arbeiten.
Verstanden. Du hast eben schon gesagt, wir können jetzt leider nicht noch eine Stunde darüber reden, deswegen kommen wir auch zu unserer letzten Frage, die wie immer bei uns nicht die Frage ist, die ich immer stelle, nämlich was du dir für 2050 an Sprunginnovationen wünschst. Das haben wir die ersten Jahre irgendwie gemacht. Ich stelle dir eine Aufgabe in dem Fall, und zwar da müssen wir gar nicht bis ins Jahr 2050 schauen, sondern du bekommst im Jahr 2035 die Aufgabe, eine Mars-Mission anzuführen und eine Kolonie auf dem Mars zu gründen mit, sagen wir mal, irgendwie so 100 Leuten. Du musst irgendwie dann
so eine Ecosphäre bauen. Das geht technisch bis dahin. Also irgendwie so eine riesige Kuppel, in der du jetzt Größe der Sprintpopulation, nämlich 100, 150 Leute, das Ding irgendwie zum Leben erwächst da oben. Wie gehst du vor?
Ich würde, bevor ich losfliege, erstmal ausrechnen, ob 100, 150 Leute reichen. Denn du musst ja eine komplette Circular Economy bauen, ne, damit das funktioniert. Und du musst auf die psychologischen und gesellschaftlichen Aspekte Rücksicht nehmen. Die dürfen da ja nicht durchdrehen. Ne? Also deine Biosphere ist ja wahrscheinlich unterirdisch, um der Strahlung aus dem Weg zu gehen. Das heißt, du lebst in der Höhle.
Hm. Kunstlicht, blöd.
Ja, ist aber so. Also das geht dann bis runter in diese Technik. Du hast gerade gesagt, die Biosphere gibt's. Die gibt's ja noch nicht. Also wir haben sowas noch nicht gebaut gekriegt. Wir haben zwar Experimente gemacht, aber so richtig erfolgreich waren wir nicht. Da ging's ja nur darum, dass man mal drei Leute wegsperrt und die irgendwie in dem geschlossenen System lang genug leben können. Das haben wir noch nicht hingekriegt. Sagen wir mal, das ist gelöst. Also wir kriegen das hin. Sagen wir mal, und Essen kriegen wir auch produziert und unsere Abfälle recycelt und so. Das heißt, wir kriegen mal so die Basics hin. Ich sag mal, bis 2035 könnte ich mir vorstellen, dass wir das hier unten auf der Erde lösen können, dass das maßtauglich ist, dass wir das hochkriegen. Genügend große Raketen werden wir wahrscheinlich haben, wenn Herrn Musk nichts passiert, ne? Dann kommen wir da auch hin. Nehmen wir mal als gelöst. Nächstes Thema ist, wie wähle ich die Leute aus? Das war der Sprint ja auch so, ne? Auf die Schokoladenfabrik-Galeere musst du auch wollen. Ne? Das muss man auch aushalten. Nochmal vielen Dank euch allen, dass ihr das aushaltet. Nicht alle halten es aus, aber die meisten. Und da geht's auch gut voran. So ein Team brauchst du halt, was sagt, okay, hab nichts gegen Kunstlicht in der Höhle auf dem Mars, nachdem ich ein halbes Jahr durch den Weltraum geflogen bin und ich komme wahrscheinlich hier nie wieder runter. Also das ist quasi mein neuer Planet, auf dem ich auch sterben werde irgendwann mal. Das psychologisch, gesellschaftlich hinzubekommen, ist interessant. Jetzt hat man natürlich, und das wird mich natürlich besonders reizen, auch die Chance, so einen Greenfield-Approach zu einer Gesellschaft zu machen. Denn, und das ist das Nächste, ich würde mir das Ziel vornehmen müssen, mindestens auf ein, zwei Millionen Menschen anzuwachsen. So die Schätzungen im Augenblick, an der Anzahl der Menschen, die man braucht, um auch eine fully sustainable, also eine voll erhaltens, selbsterhaltensfähige Wirtschaft zu bauen, die alles produzieren kann, was sie braucht. Eine 100-Mann-Bude wird immer von Lieferung der Erde abhängig sein, weil sie kein iPhone bauen kann oder so. Das geht nicht. Ab 1-2 Millionen geht das wahrscheinlich. Und sich jetzt zu überlegen, okay, was ist denn die Roadmap? Also wo wollen wir hin? Ist klar. Also eine völlig sich selbst erhaltende Gesellschaft bauen, die jetzt sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich und technologisch hinbekommt. Was brauchen wir alles? Wie kriegst du die Leute hin? Organisches Wachstum ist schwierig. Da brauchst du viele Generationen, wenn du aus den 100 dann 1 Million machen willst.
Nee, da reicht das Eigenwachstum. Nee. Also selbst wenn da jeder 5 Kinder, also das dauert.
Ich wollte gerade sagen, selbst wenn jeder so produktiv ist, auch in dem Bereich wie Elon Musk, um wieder dabei zu bleiben, dauert trotzdem, obwohl, naja, wenn jeder 10 hat, dann geht es schon ein bisschen schneller, aber ja, nee, man will ja dann auch neues Talent reinholen.
10 mal 10 mal 10, aber ja, es ist natürlich auch ein bisschen inzestuös dann erstmal, wenn du mit so einer
Genpool, ganz
kleinen Genpool anfängst,
das könnte man auch lösen, nimmt man halt Gene mit, ne, geht auch, ne, aber ja, nee, aber man muss ja quasi den Beachhead bauen, ne? Das ist jetzt seine Aufgabe an mich mit den 100 Leuten, und der Beachhead muss jetzt die Infrastruktur bauen und die Systeme bauen, damit er auf die 1 oder 2 Millionen kommt und dann völlig erdunabhängig wird. Naja, und dann das dritte Ziel ist natürlich zu sagen, okay, wir sind jetzt die Marsianer, ne? Wir bauen eine neue Gesellschaft, ne, die anders funktioniert, wir haben was gelernt sozusagen aus den Fehlern, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wäre dann natürlich die Unabhängigkeit des Mars, ne, als eigener Staat, als eigener Planet, ne? Und dann als letztes dann natürlich der Mars als Basis für das weitere Ausbreiten der Menschheit auf die anderen Planeten, und dann, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, auch in andere Planetensysteme.
Und? Hast du Bock?
Ja, klar.
Super. Man muss ja auch noch mal ein paar Themen angehen, in das Mittel. Man muss irgendwie eine kluge Verfassung schreiben. Müssen wir das Thema Gerechtigkeit irgendwie anders lösen. Das Thema Konflikte, Umgang mit Konflikten müssten wir radikal besser hinbekommen in deiner Ecosphere 3, 4, 5. So. Ja. Herr, kommt einiges auf dich zu. Hm?
Das ist so. Und ich würd nicht so rangehen, dass ich jetzt quasi der Erfinder des neuen Gesellschaftssystems werde. Ne? Also ich bin nicht der nächste Marx oder Engels oder so, weil das hat nicht so gut geklappt in der Vergangenheit. Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen mehr Grassroots-mäßig machen, ne? Dass also auch jeder das mitentwickeln kann, und ich würde es auch nicht statisch machen. Es ist sehr, sehr spannend. Also das ist fast das Interessanteste von dem Ganzen, neben den ganzen technologischen Problemen.
Und weißt du, was ich interessant finde? Wenn ich dir die gleiche Frage vor 10 Jahren gestellt hätte, ne, dann wäre uns das vorgekommen wie, ach, was für ein lustiges Gedankenspiel, was jeder realistischen Umsetzungschance entbehrt. Und heute ist es vielleicht nicht mehr so, oder? Also vielleicht ist 2035 jetzt in der Tat ein bisschen zu steil gedacht, aber 2040, 2050 ist ja jetzt zumindest auf den technologischen Entwicklungspfaden in der Raumfahrt und in der Materialwissenschaften und so weiter durchaus ein plausibles Szenario, oder nicht?
Ja, wir haben noch einen Single Point of Failure, ne? Der ist schon wieder Elon Musk, ne? Also ohne SpaceX werden wir das in 2035 garantiert nicht schaffen. Ich hoffe, das ist vielen ein Ansporn. Den Chinesen ist es ganz sicher ein Ansporn, die arbeiten auch dran. Aber auch uns in Europa ein Ansporn, dass wir die Technologien entwickeln, ne? Die wiederverwendbaren Riesenraketen in dem Falle, die uns das überhaupt ermöglichen, sowas zu tun. In 35 sind wir ohne das Spaceship, wie es heißt, nicht in der Lage, dahin zu kommen. Ob er es schafft, dies schaffen, also SpaceX ist ja nicht Elon Musk ausschließlich.
Ich wollte gerade sagen, ist der Single Point of Failure die Person Musk oder ist es das Unternehmen SpaceX?
Es ist das Unternehmen SpaceX. Also ich glaube, die haben mittlerweile so viele hervorragende Leute, das ging auch ohne den weiter. Aber natürlich so ein, also ich will jetzt nicht über seine politischen Themen reden, das filter ich einfach mal aus. Ne? Ohne so ein Typen da vorne dran mit dem Zug, ne, sowas finanziert zu kriegen, sowas wie Starlink als riesenfinanzielles und technologisches Wagnis überhaupt anzugehen, ne, gäbe es auch SpaceX nicht. Aber die Firma ist mittlerweile, glaube ich, so, dass sie zumindest das Projekt Starship auch entsprechend zu Ende bringen könnte, auch ohne den. Gut wird es ihnen wahrscheinlich nicht tun, aber so richtig schlecht wahrscheinlich auch nicht. I don't know.
Aber die Ariane 7 oder 8 wird uns nicht da hochbringen.
Nee, genau. Also es ist alles zu unambitioniert, sorry. Das muss ich jetzt als Sprungmeister ja mal sagen. Ne? Also das muss man viel größer denken.
Du hast groß gedacht. Im letzten Jahr und auch in diesem. Danke, Raphael, dass du wieder bei uns warst.
Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke, Thomas.
Danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich ebenfalls wie immer, dass ihr diesen Podcast abonniert, dass ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt und gerne auch in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Danke dir, Max. In 14 Tagen, da kommt dann die nächste Episode. Und bis dahin gilt, wie für das ganze Jahr 25, bleibt neugierig. Thank you.